Info 3 Mittag.
Ein politischer Samstag. SVP, CVP und FDP fassen Parolen, unter anderem zur Abzockerinitiative. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Tausende Muslime fliehen in Burma, nachdem Menschen getötet und Häuser angezündet worden sind. Verbissener Kampf ums Krokodil. Ob die Mausfrähgruppe das Unternehmen Lagos tatsächlich schlucken kann, ist noch ungewiss. Das Wetter, heute kommt der Winter, es ist trüb und nass, im Norden schneit es bis ins Flachland. Am Mikrofon Andrea Abbühl und Bettina Studer mit den Nachrichten.
Die SVP in Seedorf im Kanton Uri, die FDP im bernischen Thun. Beide Parteien führen heute ihre Delegiertenversammlungen durch. Außerdem feiert die CVP am Parteitag in Luzern ihren 100. Geburtstag. Die Parteien fassen unter anderem die Parolen für kommende Volksabstimmungen, etwa für die sogenannte Abzocker-Initiative. FDP-Präsident Müller rief die Delegierten dazu auf, dem indirekten Gegenvorschlag den Vorzug zu geben. Vor den Delegierten der SVP warf Präsident Toni Brunner derweil dem Bundesrat Schludrigkeit vor. Man vermisse klar definierte Ziele und erkenne keine Strategie. Die CVP schließlich machte sich zum Geburtstag selber ein Geschenk. Präsident Darbele gab bekannt, die Partei habe genügend Unterschriften für ihre beiden Familieninitiativen gesammelt. Im Westen Burmas sind nach neuen ethnischen Unruhen Tausende von Menschen auf der Flucht. Das meldet das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Bei den Flüchtlingen handelt es sich vor allem um Angehörige der muslimischen Volksgruppe der Rohingya. Ihnen wird die burmesische Staatsangehörigkeit verweigert und sie sind in ihren Rechten erheblich eingeschränkt. Die UNO sieht die Rohingya als eine der am stärksten verfolgten Minderheiten der Welt an. Die Lage hatte sich nach Zusammenstößen im Juni zunächst beruhigt, doch vor einer Woche flammte die Gewalt zwischen Buddhisten und Muslimen erneut auf. Der Ideengeber von Al-Qaida, Ayman Zawahiri, hat die Muslime in aller Welt aufgerufen, Staatsangehörige westlicher Länder zu entführen. In Videos auf islamistischen Internetseiten sagte Zawahiri, damit solle erreicht werden, dass der Westen gefangen genommene Islamisten freigebe. Weiter forderte er dazu auf, sich dem Aufstand gegen den syrischen Präsidenten Assad anzuschließen. Derweil wird in Syrien trotz der vereinbarten Waffenruhe weitergekämpft. Die Gewalt hat kaum nachgelassen. Bereits am ersten Tag nach Beginn der Waffenruhe seien bei Kämpfen und Anschlägen mindestens 146 Menschen getötet worden, meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London. Die oppositionsnahe Organisation bezieht ihre Informationen von Aktivisten und Ärzten in Syrien. In einer Hafenstadt im Osten Chinas demonstrieren seit gestern tausende Einwohner gegen die Erweiterung eines Chemiewerks. Sie verteilten Flugblätter und es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Demonstranten werfen dem Unternehmen vor, krebserregende Chemikalien zu verarbeiten. In den vergangenen Jahren hat es in China immer wieder Demonstrationen zu Umweltthemen gegeben. Im Juli stoppten die Behörden nach Protesten den Bau einer Pipeline für Industrieabfall. In der Provinz Gansu im Nordwesten Chinas haben sich erneut zwei Tibeter verbrannt. Nach Informationen der Organisation Free Tibet und von Radio Freies Asien erlagen die beiden Männer ihren Verletzungen. Damit haben sich innerhalb einer Woche im selben Bezirk fünf Tibeter verbrannt, um gegen die chinesische Herrschaft über ihr Volk zu protestieren. In der Elfenbeinküste sind über 200 Anhänger des früheren Staatschefs Gbagbo willkürlich festgenommen und gefoltert worden. Nach Angaben von Amnesty International gingen die Sicherheitskräfte der Regierung von Präsident Ouattara mit äußerster Gewalt vor. Der frühere Staatschef Gbagbo hatte sich nach seiner Wahlniederlage vor 2 Jahren lange geweigert, zurückzutreten. Er sitzt im Gefängnis des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. In dem westafrikanischen Land ist es jüngst wieder zu Unruhen gekommen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Die Maus frisst das Krokodil. Sie versucht jedenfalls. Die Hintergründe zum Deal zwischen Mausfrähe und Lacoste. Dann Tote und Vertriebene in Burma. Wir sprechen mit unserem Asienmitarbeiter über die Rolle der muslimischen Minderheit im Land. Und die Auns geht vor Bundesgericht, weil tausende Unterschriften von den Gemeinden zu spät zurückgeschickt worden sind.
Was natürlich absolut nicht zulässig ist, dass es Gemeinden gibt, die einfach erklären, sie hätten keine Zeit, das zu beglaubigen.
Sagt der Grüne Uli Leuenberger von der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats. Nur, was heißt das jetzt für den Gang vor Bundesgericht? All das gleich nach Wetter und Verkehr.
Es ist trüb und nass, im Norden gibt es allmählich Schnee bis ins Flachland. Die Temperatur im Norden bei 3, im Süden bei 11 Grad. Morgen schneit es im Norden zeitweise weiter. Im Süden regnet es ab ca. 600 Meter Feldschnee. Die Temperatur im Norden mit starker Brise um 3 Grad, im Süden maximal 10 Grad. Der S3 Verkehrsinformation von 12.06 Uhr in der Nordwestschweiz auf der A2 Basel-Luzern. Vorsicht zwischen Arisdorf und der Verzweigung Herkingen. Schwierige Fahrbedingungen aufgrund der aktuellen Wetterlage. In der Region Luzern stockender Verkehr wegen Bauarbeiten am Cityring. Auf der A2 Richtung Basel zwischen Luzern-Horb und Luzern-Kriens sowie in Richtung Gotthard zwischen der Verzweigung Rotsee und Luzern-Zentrum. Dann in der Region Zürich stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich-Nord und Affoltern sowie in Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern. Und im Tessin vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden 1 Kilometer Stau.
Info 3 Mittag.
Der Kampf im Krokodilbecken freut die Maus. Die Genfer Mausfrägruppe, die Besitzerin der Manor-Warenhäuser und des Baumarkt Jumbo, will vom Streit in der Familie Lacoste profitieren und die Mehrheit an der weltberühmten Modemarke übernehmen. Ob das gelingt, ist allerdings noch offen. Klaus Ammann.
Le Crocodile wurde er genannt wegen seines Bisses auf dem Tennisplatz und seinem großen Maul. René Lacoste, der französische Tennis-Champion der 1920er Jahre. Nach 3 Siegen am French Open, 2 US Open und 2 Wimbledon-Pokalen gründete Lacoste sein eigenes Modeunternehmen. Sein Poloshirt wurde weltberühmt und eher reich, dank dem Krokodil. Seine 22 Erben aber sind heute heillos zerstritten. Michel Lacoste, einer von Renés Söhnen, wurde Ende September von seiner eigenen Tochter Sophie von der Konzernspitze geputscht. Dagegen setzt er sich unterdessen vor Gericht zur Wehr. Hinter ihm steht etwa die Hälfte der verzweigten Lacoste-Familie. Der Rest unterstützt die 36-jährige gelernte Schauspielerin Sophie. Beide Seiten geben sich als die wahren Retter der Marke Lacoste. Nicht nur wohl, aber auch, weil Lacoste nach einer Durststrecke in den letzten Jahren wieder gute Geschäfte macht. Insbesondere in aufstrebenden Märkten wie Indien, Russland und Brasilien ist das gediegene Label begehrt. Und deshalb zeigt auch die Schweizer Mausfrägruppe seit längerem Interesse. Sie möchte ihren Anteil von bisher 35% an Lacoste zur Mehrheit ausbauen. Einen ersten Übernahmeversuch 2008 wies der damalige Patron Michel Lacoste schnöde zurück. Nun hat aber ausgerechnet er eingewilligt, seine 30% Lacoste-Aktien an Maus zu verkaufen für rund 300 Millionen Euro. Er, der seiner Tochter wiederholt vorgeworfen hat, sie wolle an die Schweizer verkaufen. Der Umschwung mag aus Rache geschehen, wahrscheinlicher aber aus knallharten steuertechnischen Überlegungen. Ab dem 1. Januar werden Gewinne, die aus Aktienverkäufen entstehen, in Frankreich nämlich massiv höher mit mindestens 60% besteuert. Der Deal ist allerdings noch nicht perfekt, denn die Erben des Krokodils verfügen über ein Vorkaufsrecht. Und Verwaltungsratspräsidentin Sophie Lacoste hat verschiedentlich klargemacht, dass sie dieses im Falle eines Falles nützen wolle und finanziell auch könne. Ob Maus vom Streit im Krokodilbecken profitiert, entscheidet sich definitiv erst in den kommenden Wochen.
Info 3 Mittag.
Tausende Menschen sind in Burma auf der Flucht, wir haben es in den Nachrichten gehört. Bei ethnischen Unruhen sind allein in den letzten Tagen Dutzende Menschen getötet worden, 2000 Häuser wurden niedergebrannt. Ich fragte Asienmitarbeiter Peter Achten, was sind das für Menschen, die hier fliehen?
Die Menschen, die fliehen, das ist eine Minderheit im westlichen burmesischen Staat Rakhine. Das sind ungefähr 800.000 Muslims. Und in Burma natürlich die große Mehrheit, weit über 90%, das sind Buddhisten. Also mit anderen Worten, es ist vordergründig ein religiöser Konflikt, aber selbstverständlich spielen da viele soziale Dinge mit.
Inwiefern?
Burmesen, die Buddhisten, die haben natürlich die besten Arbeitsplätze. Die Muslims, die müssen immer mit dem Kleinsten vorlieb nehmen. Und das bewirkt natürlich soziale Spannung. Diese soziale Spannung gibt es seit Jahrzehnten, aber jetzt sind die eben neu aufgebrochen.
Im Juni zum ersten Mal, was ist denn da passiert?
Der unmittelbare Anlass war die Vergewaltigung einer buddhistischen Frau durch Muslime. Das jedenfalls wurde herumgeboten, das war das Gerücht. Was genau passiert ist, konnte man im Nachhinein nicht mehr feststellen. Aber die Folge war dann, dass eben in den muslimischen Quartieren und den buddhistischen Quartieren, dass die Leute aufeinander losgegangen sind, Häuser verbrannt haben, Menschen umgebracht haben. Das war die unmittelbare Folge damals im Juni und jetzt ist es eben wieder neu aufgebrochen.
Was ist denn jetzt passiert?
Nun, man kann es so sagen, im Juni ist die Regierung von Präsident Thein Sein hat Rakhine von der Außenwelt abgeschlossen, um die Situation zu beruhigen. Truppen hat er geschickt und jetzt der neue Ausbruch des Konfliktes ist offenbar deshalb erfolgt, weil sich die Muslime bei der Verteilung von Lebensmittelkarten benachteiligt gefühlt haben. Und das hat nun wiederum zu neuen sozialen Spannungen und zu diesen neuen gewaltsamen Ausbrüchen geführt.
Die muslimische Minderheit, Sie haben es gesagt, muss fliehen. Wo können die hin?
Die meisten fliehen an die Grenze oder sogar nach Bangladesch, das ist der Nachbarstaat, der muslimische Nachbarstaat. Aber die Rohingyas sind nirgends, nicht einmal in Bangladesch, werden sie aufgenommen. Es sind Staatenlose in Burma selbst, sind keine Staatsbürger. In Bangladesch will man sie auch nicht. Also für die Rohingyas, die 800.000 Rohingyas, ist das eine ausweglose Situation.
Gibt es denn irgendeine Perspektive?
Die Perspektive ist sehr, sehr negativ. In Burma, eben mit über 90% Buddhisten, sind die Rohingyas irgendwie fast Dreck. Und selbst die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wagt sich nicht, diese Zustände zu verurteilen, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn Aung San Suu Kyi sich jetzt für die Rohingyas offen einsetzen würde, dann wäre sie politisch in Burma erledigt. Und das will sie natürlich in der jetzigen Phase der Reformen in Burma, das will Aung San Suu Kyi nicht. Und deshalb schweigt sie eben auch zum Skandal der Rohingyas.
Sagt unser Asienmitarbeiter Peter Achten.
Info 3 Mittag.
Die Steuerabkommen mit Deutschland und Großbritannien sollen fürs Volk. Das will die AUNS, die Aktion für eine neutrale und unabhängige Schweiz, und geht vor Bundesgericht. Die AUNS argumentiert, man müsse alle Unterschriften berücksichtigen, auch diejenigen, die von den Gemeinden zu spät abgeschickt wurden. Denn dann würde das Referendum nämlich zustande kommen und das Volk könnte darüber abstimmen. Und nun, wie beurteilen Politiker die Chancen der AUNS vor Bundesgericht? Oliver Washington hat nachgefragt.
Der Grüne Uli Leuenberger ist Präsident der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats und sagt:
Wenn die Angaben, die AUNS macht, stimmen, dann hat sie gute Argumente, ja.
Die AUNS habe wahrlich viele Gemeinden aufgelistet, welche geschlampt, die begabigten Unterschriften zu spät oder mit B-Post zurückgeschickt hätten. Leuenberger sieht deshalb gute Chancen vor Bundesgericht. Anders beurteilt Kurt Fluri, FDP-Nationalrat und ebenfalls Mitglied der Staatspolitischen Kommission, die Chancen für einen Rekurs.
Weil das Gesetz über die politischen Rechte völlig klar ist und als Referendumskomitee wie auch als Initiativkomitee weiß man, dass man eine Sicherheitsmarge einrechnen muss, um die Beglaubigung der Unterschriften vornehmen zu lassen. Allenfalls könnte das Bundesgericht sagen, Volksrechte gehen vor, aber ich halte das eher für unwahrscheinlich.
Unabhängig vom Entscheid des Bundesgerichtes aber sehen beide Handlungsbedarf bei der Beglaubigung von Unterschriften. Fluri, der auch Stadtpräsident von Solothurn ist, denkt an einen Appell des Gemeindeverbandes an die Gemeinden, bei der Beglaubigung schneller vorwärts zu machen.
Nach diesem Vorfall muss man schon etwas unternehmen in diese Richtung, da bin ich einverstanden. Aber das sollte man zuerst verbandsintern zu lösen versuchen.
Die Mehrheit der staatspolitischen Kommission will allerdings weitergehen. Die Kommission hat letzte Woche großmehrheitlich einen Vorstoß unterstützt, welcher zusätzlich zur 100-tägigen Sammelfrist den Gemeinden eine verbindliche Frist zur Beglaubigung der Unterschriften setzen will. Die Kommission will die Gemeinden in die Pflicht nehmen, begründet Uli Leuenberger.
Was natürlich absolut nicht zulässig ist, dass es Gemeinden gibt, die einfach erklären, sie hätten keine Zeit, das zu beglaubigen. Das ist dann ein verhältnismäßig großer Affront gegenüber unserem demokratischen Funktionieren in der Schweiz. Da muss man Lösungen finden.
Sollen die Gemeinden in die Pflicht genommen werden oder reicht ein Appell? Die Diskussion ist lanciert.
Info 3, gut informiert auch am Wochenende. Heute im Studio Andrea Abbühl.